Herzlichen Dank für die Einladung. Wir kommen immer gerne, Klaus und ich. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, McMühl ist fast eine zweite Gemeindeheimat geworden. In den vielen Jahren, wir haben versucht unterwegs uns zu erinnern, seit wann. Wir wissen es nicht mehr, aber wir denken vielleicht schon 30 Jahre. Ja? Okay. Ja, ich weiß, dass meine Predigt heute nicht direkt zum Thema Kantate passt. Aber die Zeiten sind so geworden inzwischen, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste diese Predigt nehmen. Die ist aus dem Markus-Evangelium und alle von euch kennen die Geschichte von der Stillung des Sturms. Und so möchte ich beginnen mit einem flapsigen Lied, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn da kann man fremde Länder und noch manches andere sehen. Holla hi, holla ho, und so geht's weiter. Ja, liebe Gemeinde, ob Jesu Jünger, und damit meine ich die 12 Männer, die er laut den Informationen aus den Evangelien namentlich berufen hat, ob diese Jünger beim Überqueren des Sees Genezareth gesungen haben, als sie an einem sehr denkwürdigen Tag vom Ufer ablegten. Die Sonne schien, der Wind war ruhig, es war ein perfekter Tag. Ein paar Tage davor waren sie noch zu Hause gewesen. Wo immer zu Hause für sie war, war es Nazareth, war es Kapernaum, so ganz genau wissen wir es jetzt nicht. Ja, da kam Jesu Familie ganz plötzlich dazu. Sie waren schnell aufgetaucht, um ihren Bruder und Sohn nach Hause zu beordern. Und einer der Jünger erzählt, wie es danach weiterging. Er sagte, nach der Konfrontation mit seiner Familie hatte Jesus es ziemlich eilig, da wegzukommen. Und wir gingen mit ihm zum See runter. Und das war natürlich der See Genezareth. Wiederholt waren wir an diesem See gewesen, denn da lehrte Jesus gerne. Dieses Mal kamen immer mehr Menschen zu uns, so viele, dass er sich in einen unserer Boote setzte und vom Boot aus sprach, während die Menge ihm vom Ufer zuhörte. An dem Tag redete Jesus mal wieder über das Reich Gottes und er benutzte viele Bilder dazu. Ihr nennt seine Bilderreden, glaube ich, Gleichnisse. Da war die Rede von Saat, die ausgestreut auf 4 verschiedenen Bodenarten fiel. Ein anderes Mal diente das Senfkorn als Anschauung und dann wieder Saat, die ganz von alleine wächst. Was auch sonst. Und einmal sprach er von einer Lampe, die man nicht zudecken darf, wenn sie etwas nutzen soll. Ziemlich eindeutige, fast einfältige Beispiele, wenn ihr mich fragt. Aber seine Erklärungen, ja, die leuchteten ein. Und schon in der Art, wie er redete, nahm er uns für sich ein. Mit Hilfe der Bilder spürten wir, dass sich unter uns jetzt schon etwas von dem ereignete, auf das er als das zukünftig Kommende verwies, nämlich das Reich Gottes. Es war schon da, mitten unter uns. Dann am Abend dieses Tages sagte Jesus plötzlich zu uns, kommt, wir fahren ans andere Ufer. Und ich unterbreche jetzt die Erzählung dieses Jüngers und lese den Predigttext, wie er uns in Markus Kapitel 4 gegeben wird. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück und fuhren mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Aber die Jünger überkam große Furcht. Sie fragten sich, wer ist das eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Wie immer erzählt Markus schlicht und einfach. Und ich lasse jetzt einfach den Jünger, den wir vorhin gehört haben, weitererzählen. Die Seeüberfahrt, die war anfangs so schön, so entspannend nach diesem langen Tag. Das Wasser glasklar, unser leicht schaukelndes Boot, ein bisschen wie früher, als einige von uns noch für unseren Lebensunterhalt gefischt haben. Und plötzlich stellte sich die Welt auf dem Kopf. Winde kamen auf, peitschten das Wasser zu hohen Wellen auf und wir mit unserem kleinen Pott dem ganz und total ausgeliefert. Die Wellen schienen über unsere Köpfe zusammenzubrechen. Das Wasser schlug ins Boot und der Wind, ja, bald kauerten wir nur noch am Boden des Bootes, klammerten uns an irgendetwas fest und warteten bangend auf das Kentern. Das schien jetzt unausweichlich. Und da schrie jemand, wo ist Jesus? Und jemand anderes krabbelte nach hinten und fand ihn, Gott sei Dank, aber ihr werdet es nicht glauben, er schlief. Wir kämpften bis zum Gehtnichtmehr und er schlief. Warum war er nicht bei uns und half uns? Nicht gerade sanft wurde er wachgerüttelt und alle schrien, Meister, macht es dir gar nichts aus, dass wir umkommen? Er, inzwischen aufgewacht, schaute sich etwas verwundert um, stand aber auf und sprach einfach zum Sturm wie zu einem Menschen, schweig, sei still. Und plötzlich war es still. Nach dem Höllenlärm von eben konnten wir erst mal gar nichts hören. So still war es geworden. Es war ein Wunder. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir waren dabei. Wenn da nur nicht diese ärgerliche Frage Jesu gewesen wäre, fragt er uns doch, warum wir solche Angst gehabt hätten und ob wir denn immer noch keinen Glauben hätten. Ja, soweit der Bericht des Jüngers. Diese Seefahrt, die war nicht lustig. Die war stürmisch, aber auf zweierlei Art. Einmal der Sturm selber, natürlich, aber zweitens der Tadel. Für die Jünger im Boot war das der Tadel, fast noch erschreckender als der Sturm selber. Naturgewalten, wenn man ihnen hilflos ausgeliefert ist, sind sehr zum Fürchten. Aber dass einer in ihrer Mitte so mächtig ist, dass er sie bezwingen kann und sie daraufhin rügt, weil sie Angst gehabt hatten. Jetzt überkam ihnen erst recht große Furcht. Eine Übersetzung sagt, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Der See Genezareth liegt topografisch sehr tief, mehr als 200 Meter unter dem Meeresspiegel, etwa 20 mal 12 Kilometer in Länge und Breite gemessen, sieht er für gewöhnlich aus wie ein glasklares Oval, umgeben von den hohen Flanken der Ausläufer des Libanongebirges und der syrischen Höhenzüge. Aber wenn sogenannte Fallwinde in diesen Talkessel einbrechen, wo oft Unterdruck herrscht, da fallen sie fast senkrecht auf die Wasseroberfläche nieder und peitschen die Wellen unkontrollierbar hoch. Es ist äußerst schwer für ein Boot, noch in Sicherheit zu kommen. Mit Eimern gegen das Wasser im Boot zu kämpfen, ist fast aussichtslos. Aber genauso rasch kann der Spuk auch wieder vergehen. Und bald liegt der See wieder ruhig und friedlich da. Ist mit dieser nüchternen Erklärung des Naturgeschehens auf dem See Genezareth das Wunder der Stillung des Sturms nun kleingeredet? Nun, Markus will uns wahrscheinlich, wie so oft, weit mehr vermitteln, als wir oberflächlich herauslesen. Vielleicht kannten die Geschichte, ja, ich gehe mal davon aus, sie kannten sie sicher, die Geschichte von Jona aus dem Alten Testament. Der hatte ja versucht, Gottes Auftrag, davon zu laufen, war in ein Schiff in Richtung irgendwo ganz weit weg gestiegen, hatte sich ganz unten im Bauch des Schiffes versteckt und war eingeschlafen. Und irgendwann war ein heftiger Sturm aufgekommen und alle auf dem Schiff fürchteten um ihr Leben. Wir hier auf unsere bequeme Kirchenstühle können uns eine schreckliche Seenot mit purer Angst nicht wirklich vorstellen. Die Matrosen damals bei Jona losten darum, wer Schuld haben könnte an den Sturm, und das Los fiel auf Jona, dieser Halunke. Und was wollten sie, dass er jetzt tue? Ja, er solle zu seinem Gott beten, dass sich der Sturm lege, dass sie gerettet werden. Erwarteten oder zumindest hofften die Jünger um Jesus jetzt nun Ähnliches? Der Theologe Tim Geddert in seinem Buch Das immer wieder Neue Testament schreibt: Erwarteten sie, dass er sich ein Ruder schnappen oder vielleicht mit Eimern Wasser mitschöpfen würde? Vielleicht. Vielleicht nicht, aber sie müssen gedacht haben, wenn dieser Jesus, der heilen und befreien kann, den einzigen anrufen würde, der in der Lage ist, ein wütendes Meer zu beruhigen, wenn er Gott anrufen würde, dann würde Gott auch sicherlich eingreifen. Und weiter Tim Geddert in seinem Buch: Ja, Gott griff ein. Aber Jesus machte sich nicht erst die Mühe, Gott anzurufen. Er selber beantwortete das Begehren der Jünger direkt und ohne Umwege. Jesus spielte nicht den Fürsprecher. Er selber hörte und antwortete auf die schreienden Hilferufe. Deshalb auch diese neue Furcht der Jünger. Wer ist dieser Mann, der tut, was nur Gott tun kann? Und wenn sie sonst nichts lernten, dann dieses: Jesus hat die Macht, viel mehr Macht, als sie bisher geahnt hatten. Soweit Tim Geddert. Angst kennt jede und jeder. Vielleicht aus einer lebensbedrohlichen Situation. Es sind jetzt schon fast 2 Jahre her, da stürzten nach heftigem Regen große Wassermassen in die Städte in und um unserem Wohnort. 2 Flüsse stiegen hoch in Windeseile und überschwemmten ganze Dörfer um Schorndorf herum und auch unsere ganze Nordstadt. Und 2 Menschen ertranken. Ende Januar 2024 flogen ein Passagierflugzeug und ein Hubschrauber ineinander und stürzten in das eisige Wasser des Potomac-Flusses bei Washington, D.C. Die Ängste aller Betroffenen können wir nur etwas ahnen. Und die meisten Menschen entrinnen solche Ereignisse nicht. Angst kennt jeder und jede. Nicht nur vor Naturgewalten und Verkehrskatastrophen. Angst vor Krieg, die haben wir jetzt ehrlich gesagt alle, zumindest ein wenig. Oder Angst um die Gesundheit, Angst um den drohenden Tod eines Partners oder Familienangehörigen. Angst um die Partnerschaft. Angst um den Arbeitsplatz, Angst vor Prüfungen, Angst zu versagen und so vieles mehr. Als wir 2020 noch nicht wussten, was Corona mit uns und mit der Welt machen würde, da hatten wir alle zumindest etwas Angst. Und zurzeit sind es eben die verheerenden Kriege, die instabilen politischen Wirrungen, nicht nur, aber auch in unserem Land, die uns Sorgen und Ängste bereiten. Jede und jeder von uns hat vielleicht mal geschrien: Jesus, macht es dir nichts aus, dass ich, dass wir, ... Auch Jesus kannte Angst. Im Garten Gethsemane, in der Nacht vor seinem Tod, flehte er mehrmals zu Gott, ihn von dem bitteren Kelch zu befreien. Übrigens, damals war es umgekehrt. Er hatte Angst und die Jünger schliefen. Du musst doch nur glauben, rief eine Teilnehmerin einer Gemeindegruppe, als eine der Teilnehmerinnen ihre eigene spezielle Angst wagte zur Sprache zu bringen. Du musst doch nur glauben. Das war in dem Moment kein guter Rat, eher ein Ratschlag. Angst und Glauben, ja, außerhalb einer Gefahrenzone klingt das gut. Wie ein gut zusammenpassendes Paar. Aber wenn Angst uns in den Würgegriff hat, und so fühlt es sich manchmal wirklich an, dann fällt es schwer zu glauben. Glauben und Vertrauen in einer bedrohlichen Situation kann man nicht befehlen. Angst kennt jede und jeder. Jesus ist aber nicht körperlich bei uns, dass wir ihn schütteln und wachrütteln können. Ich denke an die unzähligen Gebete, Hilfeschreie der Menschheit um Rettung aus einer Gefahr. Ich denke da an Stellen in der Bibel, wo es zum Beispiel heißt, rufe mich an in der Not, da will ich dich erretten. Und dann fällt mir die Geschichte ein, die Geschichte einer Missionarin, die im Herbst 1912, das sind schon über 100 Jahre her, im Jahr 1912 ganz schnell aus Indien zurück nach Amerika musste, weil ihre Mutter schwer erkrankt war. Und damals, 1912, hieß ganz schnell das schnellste Schiff. Und Annie Funk, so hieß die Frau, buchte sich von London nach New York eine Passage auf der Titanic. Als dieses angeblich unsinkbare Schiff nach der Kollision mit einem Eisberg am Untergehen war, bekam Annie Funk noch einen letzten Platz in einem Rettungsboot. Aber dann hörte sie eine Frau schreien, lass mich zu meinen Kindern, lass mich zu meinen Kindern. Und Annie stand auf, stieg aus dem Rettungsboot und ließ dieser Mutter ihren Platz. Und bald darauf sank die Titanic. Gebete und Angst und Hoffnung und den Tod vor Augen, alles hat Annie Funk ganz sicherlich erlebt. Aber es gab für sie und viele andere keine Rettung vor dem Untergang. Jeder Krieg hinterlässt tausende ähnliche Geschichten. Und dann lese ich Psalm 139 und ich spüre ihn fast körperlich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt, selbst dort nimmst du mich an der Hand und legst deinen starken Arm um mich. Heute stellt Jesus mir und uns die Frage, glaubst du? Glaubt ihr, dass ich mit im Boot sitze, auch bei Gefahr, auch wenn ihr mich nicht körperlich sehen könnt? Ich biete euch meinen starken Arm und ich biete euch meine Macht über allem Übel, meine Macht über Leben und Tod. Aber ihr müsst lernen und ihr müsst üben, zu vertrauen. Jemand fragte an einem Bibelabend, gibt es überhaupt noch Wunder? Ich behaupte doch, es gibt sie, sogar viele. Aber es ist auch ein Wunder, sich Jesus in den Stürmen des Lebens zu öffnen und dann darauf vertrauen können, dass er da ist. Auch wenn eine bedrohliche Situation nicht gut ausgeht. Trotzdem, Vertrauen. Ich weiß, das lässt sich jetzt so leicht sagen, auch für mich. Aber wenn die Wirklichkeit uns einholt, deshalb nochmal der Satz von vorhin, wir müssen es lernen und üben. Die Frage Jesu, warum habt ihr solche Angst? In der Situation schütteln wir zuerst nur mit den Köpfen, aber dann wird klar, es ist nicht so sehr meine momentane Angst, die Jesus tadelt, sondern dass ich immer noch nicht gelernt habe, aus einem Vertrauen in ihm zu leben. In dem beliebten Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus« heißt es in der zweiten Strophe: »Wenn des Feindes Macht uns drohet und manch Sturm sich um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet.« Da erweist sich Jesu treu, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernst Gebet. Wind und Wetter kann ich nicht beeinflussen, die sind in Gottes Hand. An mir liegt es zu glauben, dass Jesus an meiner Seite ist und bleibt. Er ist der Sohn Gottes, dem Himmel und Erde gehorchen. Lasst uns nicht nur um Hilfe rufen und wenn sie eintrifft, dankbar sein. Das ist gut und richtig. Aber lasst uns mit der Haltung des Vertrauens leben, die Jesus selbst verkörperte, selbst im Angesicht seines Todes. Sich auf den Weg machen, mit Jesus in das Boot einsteigen und Wundern Raum im Leben geben. In allen Stürmen des Lebens die einzige Bedingung, uns mit ihm auf dem Weg ins Boot des Lebens zu machen. Amen.